Und auch wenn die Betroffenen ein Krankenhaus erreichen, dann gibt es da leider meist kein Gegengift. Wenn es es gibt, sie können das teure Gegengift nicht kaufen, weil es für sie zu teuer ist. Das heißt, besonders schlimm betroffen sind eben vor allem die Menschen mit geringem oder keinem Einkommen. Und das sind im Südsudan mehr als 90% der Bevölkerung.
Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
Also bevor es hier gleich mit der aktuellen Folge losgeht, ein kurzer Hinweis. Am 1.7. podcasten wir live und in Farbe und zwar auf der Bühne des Refugios in Berlin-Neukölln. Anna und ich sprechen dann über die Erfahrung von Ärzte ohne Grenzen in 10 Jahren Seenotrettung auf dem Mittelmeer. Mehr Infos zum Event findet ihr im Netz auf msf.de/veranstaltung. Anna und ich würden uns natürlich sehr freuen, wenn wir uns dort sehen. Jetzt geht's los mit der heutigen Folge.
In dieser Folge geht es um ein Thema, das weltweit die Gesundheit und das Leben von über 5 Millionen Menschen gefährdet. Und das jedes Jahr. Wir sprechen heute über Giftschlangen. Und damit herzlich willkommen zur Notaufnahme, liebe HörerInnen. Ich bin Anna Duschimi, Podcasterin und Journalistin.
Und ich bin Christian Katzer, der Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen in Deutschland.
Ich hatte es eben schon erwähnt, giftige Schlangen und ihre Bisse betreffen jedes Jahr über 5 Millionen Menschen. Was das genau bedeutet und wie die Verbindung zu Ärzte ohne Grenzen ist, darüber sprechen wir mit unserem heutigen Gast, dem Allgemeinchirurgen Matthias Oppelt. Seit 2018 ist er regelmäßig für Ärzte ohne Grenzen unterwegs. Vor allem im Südsudan und im Jemen ist er immer wieder. Zudem ist Matthias auch in der Weiterbildung für Ärzte ohne Grenzen tätig. Er trainiert lokale MedizinerInnen im Bereich der Chirurgie, wie zuletzt in Kajokeji. Matthias ist kurzfristig seit vergangener Woche wieder im Einsatz. Wir schalten ihn aus dem Südsudan zu, aus Malakal. Hallo Matthias, schön, dass du da bist.
Hallo Matthias.
Hallo ihr beiden, danke für die Einladung.
Ich würde gerne direkt einsteigen und dich erstmal um einen Service-Advice bitten. Was würdest du denn als erstes machen, wenn dich eine giftige Schlange beißt?
Also ich selbst hoffe natürlich, dass ich nie von der Schlange gebissen werde.
Ja, das hoffen wir auch.
Wenn jemand von der Schlange gebissen wird, ist es erstmal wichtig, die Person zu beruhigen. In Abhängigkeit von der Art der Schlange sind nämlich bis zu 50% der Bisse trocken, also ohne Einbringung von Gift. Die Wunde sollte sauber verbunden werden, die betroffene Gliedmaße sollte ruhig gestellt werden und die Person dann möglichst schnell in ein Krankenhaus gebracht werden, am besten liegend. Gut wäre noch, sich zu merken, wie die Schlange ausgesehen hat. Aber das klappt vor aller Aufregung und Schreck natürlich selten.
Okay, da sind schon mal ganz klare Ansagen. Das kann sogar ich mir ganz gut merken. Also nicht irgend sowas wie Gift aus der Wunde saugen oder so, ne?
Nee, auf keinen Fall. Niemals an der Wunde rummanipulieren, also nicht aufschneiden, nicht versuchen, das Gift auszusaugen, irgendwelche in Anführungszeichen heilende Zaubergegenstände auflegen und auf keinen Fall den Arm oder das Bein abbinden. Da sehen wir sonst Verletzungen, die viel schlimmer sind, als der Schlangenbiss eigentlich gewesen wäre.
Gut zu wissen, also für den Fall, das hoffe ich natürlich bei niemandem, dass man mal in so eine Situation kommt. Also es scheint ja echt noch ganz viel gefährliches Halb- oder besser Falschwissen zu geben, das wir irgendwie aus TV und Kino haben. Sag mal, Christian, hast du denn Erfahrungen mit giftigen Schlangen gemacht?
Na, mit giftigen Schlangen nicht. Also wir sind hier in Brandenburg und in Berlin mal so Blindschleichen, sind ja keine Schlangen, jetzt wird gleich über den Weg gelaufen. Aber eine Geschichte habe ich natürlich trotzdem zu teilen, wenn wir jetzt schon mal hier beim Geschichtenerzählen sind. Und zwar gab es bei uns im Haus, unterm Haus letztendlich, in Liberia damals so eine große Boa. Ja, so ein Riesenschlangen-Dings, also so ein Durchmesser von wahrscheinlich sowas 15 Zentimeter. Ich habe es nicht ganz gesehen, irgendwie 2-3 Meter länger oder länger. Alle waren ganz aufgeregt, war natürlich nachts. Die Schlange konnte sich zum Glück verkriechen, aber ganz wichtig ist, außerhalb von dieser Geschichte ist, dass Bisse im Vergleich zu Deutschland zum Beispiel in vielen unserer Einsatzländer wirklich große Folgen haben. Bei uns ist die Gesundheitsversorgung extrem gut, selbst wenn es mal bei einigen der wenigen Schlangen, die es hier in Deutschland gibt, die eventuell giftig sind, zu einem Biss kommt, ist die Versorgungslage extrem gut und die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass der Biss versorgt werden kann. In vielen unserer Einsatzländern, Projekte, ist das genau der Knackpunkt.
Warum? Also welche Menschen sind denn vor allem von Schlangenbissen betroffen und in welchen Situationen? Matthias, du hast ja in verschiedenen Projekten im Südsudan Menschen mit Schlangenbissen behandelt.
Ja, wie Christian schon gesagt hat, betroffen sind Menschen eben vor allem in den Ländern, wo es viele Giftschlangenarten gibt. Und wenn dann noch das Gesundheitssystem schwach ist, wird ein Schlangenbiss zum echten Problem. Der Südsudan ist für eine Kombination wie diese leider ein passendes Beispiel. Ich bin jetzt aktuell zum 9. Mal mit Ärzte ohne Grenze im Südsudan. Die Wege in ein Krankenhaus hier sind fürchterlich weit. Und auch wenn die Betroffenen ein Krankenhaus erreichen, dann gibt es da leider meist kein Gegengift. Oder wenn es es gibt, sie können das teure Gegengift nicht kaufen, weil es für sie zu teuer ist. Das heißt, besonders schlimm betroffen sind eben vor allem die Menschen mit geringem oder keinem Einkommen. Und das sind im Südsudan mehr als 90% der Bevölkerung. Hier, wie in vielen anderen Ländern im südlichen Afrika, leben und arbeiten die meisten Menschen auf dem Land. Sie bearbeiten ihre Felder mit ganz simplen Mitteln. Die stehen da barfuß mit ihrer Hacke und hacken das Feld auf. Die Kinder arbeiten auf den Feldern, holen Wasser, die sammeln Brennholz. Viele Leute, vor allem die Kinder natürlich auch, die rennen barfuß rum oder nur mit ein paar Flipflops. Füße sind ungeschützt. Und man muss wissen, dass 80% der Bisse durch Schlangen eben unterhalb des Knies stattfinden. Aber es gibt auch Bisse natürlich in die Hände und Unterarme beim Spielen, Sammeln von Brennholz und so weiter. Das kommt besonders bei Kindern vor. Und bei Kindern ist das Problem, wenn die gebissen werden, dann trifft dieselbe Menge Gift eben auf einen viel kleineren Körper und hat eine viel dramatischere Wirkung noch.
Hier in Deutschland treffen wir ja, wie du schon gesagt hast, Christian, sehr selten auf Schlangen. In welchen Situationen passiert es denn am häufigsten, dass Menschen von Schlangen gebissen werden?
Letztendlich, wie Matthias gerade schon so ein bisschen beschrieben hat, sind es wirklich sehr unterschiedliche Situationen, aber auch wie hier in Deutschland, also es ist auch in den Einsatzländern von uns so, dass es immer wieder dann passiert, wenn Menschen und Natur in Kontakt kommen, ja, so der ganz Klassiker. Und dann wieder häufig in Situationen, wo die Menschen, dann die Patientinnen in dem Fall oder die Natur, in dem Fall die Schlangen, nicht darauf so richtig vorbereitet sind. Also wenn es Überschwemmungen gab, Lebensräume verschoben werden, entweder von den Menschen oder von den Tieren, von den Schlangen, bleiben wir mal konkret, der Lebensraum kleiner wird von den Schlangen und die sich halt auf den verbliebenen, auf die trockenen Gebiete zurückziehen und meist dann da auch die Menschen zu finden sind oder sie aufeinandertreffen. Und dadurch kommt es häufiger zu Aufeinandertreffen, auch unvorbereitet für die Menschen, die eigentlich in der Region wohnen. Ja? Und dann kommt noch dazu, dass viele Menschen den betroffenen Gebieten sehr einfach leben und zum Beispiel Nagetiere Zugang zu den Unterkünften von Menschen haben. Und die Schlangen, die dann die Nagetiere gerne essen, auch da sind. Ja? Weil da, wo Nahrungsmittel sind, sind dann Nagetiere und da, wo Nagetiere sind, sind Schlangen. Und diesen Zusammenhang, ja, den sehen wir sehr oft in unseren Projekten. Zum anderen suchen auch Schlangen halt Wärme. Ja? Wieder ist dann wieder in der Biologie, weil die brauchen halt eine Wärmequelle und die finden sie natürlich auch in den Häusern der Menschen, ja, und Schutz vor Kälte etc.
Matthias, kannst du uns da mal ein konkretes Beispiel aus deinem Arbeitsalltag im Südsudan nennen, damit wir ein bisschen besser verstehen, in welchen Situationen sich die Menschen befinden?
Ja, klar. Also zum Beispiel bei meinem ersten Einsatz schon mit Ärzte ohne Grenzen, das war 2018. Da war ich in Agok im Norden des Südsudan. Dort hatten wir echt viel mit Schlangenbissen zu tun. Und für mich war es das erste Mal, dass ich solche Patienten gesehen habe und behandelt habe. Agok ist ein richtiger Hotspot. Da sind circa 300 Schlangenbissopfer pro Jahr ins Krankenhaus gekommen. Und besonders eingeprägt hat sich Avien, ein junges Mädchen, die war damals 10 Jahre alt. Ihr Onkel hat sie damals auf dem Rücken ins Krankenhaus getragen. Sie war im Schlaf von einer Schlange gebissen worden.
Davon haben wir sogar eine Aufnahme. Ihr Onkel, Atien Akol Madud, hat uns damals im Krankenhaus erzählt, wie das passiert ist.
Eine Schlange kam ins Haus und biss Avien in den Arm, weil der außerhalb des Moskitonetzes war. Sie hat sich im Schlaf bewegt und die Schlange hat zugebissen. Wir hatten zuerst versucht, sie mit traditionellen Heilmethoden zu behandeln, doch ihr Zustand besserte sich nicht. Der Arm begann anzuschwellen. Als wir ins Krankenhaus kamen, sagten wir den Ärztinnen, dass sie von einer Puffotter gebissen wurde. Im Krankenhaus bekam sie ein Gegengift, aber die Schwellung breitete sich weiter bis zur Brust aus. Einer der Ärzte erklärte uns, dass der Arm operiert werden müsse und fragte, ob wir damit einverstanden seien. Das waren wir.
Was habt ihr dann gemacht?
Der Biss war in der rechten Hand und das hat zu einer massiven Schwellung des gesamten Armes geführt mit ausgeprägten Schmerzen. Bei der ersten Operation, die wir deshalb durchführen mussten, sahen wir ein ausgeprägtes Absterben von Teilen der Unterarmmuskulatur. Und im weiteren Verlauf, es war schrecklich, ist es zum weiteren fortgesetzten Absterben von Muskulatur gekommen und wir mussten insgesamt 16 oder 17 Operationen durchführen. Schreckliches Bild gewesen, praktisch die gesamte Muskulatur auf der Innenseite vom Unterarm war verloren und wir standen kurz davor, den Arm eigentlich zu amputieren. Aber das wurde damals vom Vater und auch von der hinzugezogenen Großfamilie, also da wurde jeder einbezogen, wurde rumdiskutiert und so weiter, das haben die natürlich abgelehnt. Den ausgedehnten Defekt, den wir dann durch die Operation hatten, konnten wir am Schluss zwar mit einer Hauttransplantation verschließen. Wir haben zwar so den Arm irgendwie gerettet, aber unterhalb des Ellenbogens war der rechte Arm leider völlig funktionslos und ohne Gefühl. Das ist ein typisches Beispiel. AVN ist wirklich einer von den Menschen, die durch einen Schlangenbiss eine lebenslange Einschränkung oder Behinderung hat.
Das klingt echt ganz schön dramatisch und auch sehr kompliziert. Das war mir so im Detail nicht wirklich bewusst. Ich merke, dass wir da relativ schnell ziemlich tief ins Thema reingesprungen sind. Und ich glaube, Schlangenbisse und Chirurgie, also die Folge heute ist wirklich nichts für zarte Gemüter. Aber bevor wir noch tiefer ins Thema reingehen, lass uns doch erstmal noch ein paar allgemeine Informationen zum Thema hören.
Jedes Jahr werden bis zu 5,4 Millionen Menschen weltweit von Giftschlangen gebissen. Rund die Hälfte dieser Menschen erkrankt an den Folgen eines Schlangenbisses. Bei über 100.000 Menschen führt die Vergiftung durch den Biss zum Tod. Bei weiteren 400.000 zu lebenslangen Einschränkungen. Die Vergiftung durch Schlangenbisse gehört zu den vernachlässigten Tropenkrankheiten. Das heißt, dass in ihre Erforschung und die Entwicklung von Medikamenten und Diagnostika zu wenig investiert wird. Entsprechend begrenzt ist der Zugang zu effektiver Behandlung. Hochwertige Gegengifte, sofern sie denn existieren, kosten beispielsweise im Südsudan ein Mehrfaches des Jahresgehalts einer Landwirtin. Für viele Betroffene kommt die medizinische Versorgung zu spät, weil sie in Gebieten mit einem schwachen Gesundheitssystem leben. Häufig haben sie sehr weite Wege zu einer Klinik oder das Krankenhaus verfügt über kein Gegengift. Ärzte ohne Grenzen behandelt betroffene PatientInnen kostenlos. Gleichzeitig setzt die Organisation auf Aufklärung und Prävention, um das Risiko eines Schlangenbisses im direkten Wohn- und Arbeitsumfeld der betroffenen Bevölkerung zu minimieren. Zudem setzt sich Ärzte ohne Grenzen auch politisch dafür ein, dass in die Entwicklung von Gegengiften stärker investiert wird und die Medikamente fair, reguliert und bezahlbar produziert und verteilt werden.
Also ich wusste nicht, dass so viele Menschen betroffen sind und auch nicht, dass Gegengifte häufig nicht verfügbar sind. Also dazu sprechen wir aber gleich noch. Matthias, lass uns noch einmal einen Schritt zurückgehen. Was macht das Gift von Schlangen im Körper von Menschen? Also und wann musst du als Chirurg dann tätig werden?
Naja, so, also verschiedene Schlangen haben verschiedene Gifte und die machen unterschiedliche Symptome oder rufen unterschiedliche Schäden hervor. Und entsprechend braucht man auch unterschiedliche Gegengifte. Es kann zum Beispiel das Gift der Schlange Lähmungen hervorrufen, sogar Atemlähmungen. Oder es kann zu schweren Blutgerinnungsstörungen kommen, was bedeutet, dass die betroffene Person massiv aus der Nase, aus Schleimhäuten oder aber auch innerlich bluten kann. Und als Chirurg werde ich eigentlich dann immer gerufen, wenn das Schlangengift starke Schwellungen im Bereich vom Bein oder Arm, wo der Biss erfolgt ist, hervorruft. Oder wenn als Folge von einem Biss zum Beispiel eben mal Gewebe abstirbt. Es kann aber auch infolge eines Schlangenbisses zu schweren Infektionen kommen, denn man kann sich vorstellen, dass wenn die Zähne der Schlange tief ins Gewebe eindringen, natürlich auch Bakterien damit hineinkommen.
Und wenn dann jemand mit einem Schlangenbiss ins Krankenhaus kommt, was passiert dann als nächstes?
Naja, die Patientinnen werden natürlich zunächst untersucht. Sie werden, wenn sie entsprechende dramatische Symptome haben, werden nach den Regeln der Notfallmedizin stabilisiert. Die Bisswunde wird gereinigt, desinfiziert, verbunden. Ja, wir versuchen herauszubekommen, um welche Schlangen es sich gehandelt haben könnte, aber das ist oft schwierig. Also vor Schreck und so weiter merken die sich oft auch nicht, was für eine Schlange sie da gesehen haben. Und es sind eigentlich nicht jetzt die Schlange entscheidend zu wissen, sondern es sind immer die Symptome, die dann entscheiden, welches Gegengift man für den Patienten hat. In den afrikanischen Projekten von Ärzte ohne Grenzen gibt es in der Regel zwei Gegengifte, die eigentlich alle wichtigen Giftauswirkungen auf den Betroffenen abdecken. Da es aber bei der Gabe vom Gegengift auch zu dramatischen allergischen Reaktionen wie im Schock kommen kann, müssen wir darauf immer vorbereitet sein und die Patienten werden engmaschig überwacht. Aufgrund der Allergiegefahr und natürlich auch aufgrund von beschränkten Vorräten an Gegengift müssen wir immer irgendwie abwägen, wann wir es geben. Wie schon gesagt, ich komme dann ins Spiel, wenn diese ausgeprägten Schwellungen vorliegen, abgestorbenes Gewebe oder eben eine Infektion durch den Biss. Die Patienten werden, wenn sie eine Schwellung haben, genau beobachtet. Also man schaut genau, geht die Schwellung, steigt die weiter an, nimmt die weiter zu, nehmen die Schmerzen zu, weil es eben ganz wichtig ist, den Moment nicht zu verpassen, dass die Schwellung trotz Gegengift schon so stark ist, dass eben Gewebe zerstört wird. Und da sollte man natürlich immer möglichst vorher eingreifen, um eben so Schäden zu verhindern, wie wir es bei AVN vorhin beschrieben haben. Und man muss sich vorstellen, das ganze Problem besteht, alle Muskeln am Körper sind normalerweise von einer kräftigen Bindegewebshülle umschlossen. Und wenn die Muskeln durch das Gift stark anschwellen, haben die keinen Platz in dieser Kammer quasi. Und die können sich nicht ausdehnen und der steigende Druck zerstört die Muskeln. In Deutschland, wenn sowas passiert, das nennt sich im Fachjargon Compartment-Syndrom, dann kann man bei so einer Schwellung den Druck im Gewebe messen und kann dann entscheiden, ob man operativ vorgeht, also das aufschneidet, um den Druck zu entlasten. Aber solche Messinstrumente haben wir natürlich hier in den Projekten nicht zur Verfügung. Die sind sehr aufwendig. Das heißt, wir müssen uns auf die klinische Untersuchung und unsere Erfahrung verlassen. Und dann kann es durchaus mal passieren, dass man zu früh oder sogar unnötig die Entscheidung trifft und sagt, da muss man aufschneiden. Das Problem ist, dass der Eingriff an den Armen oder Beinen schon ziemlich ausgedehnt ist. Und es kann vor allen Dingen, wenn gleichzeitig durch das Gift der Schlange auch eine Gerinnungsstörung vorliegt, zu massiven Blutungen, großen Blutverlusten bei dem Eingriff kommen. Wenn bei der massiven Schwellung die Haut und das Gewebe aufgeschnitten wird, kann man sich vorstellen, dass es extrem weit aufklafft. Mhm. Und dann ist es manchmal trotz spezieller Techniken schwierig, die Haut wieder zu verschließen, so dass man dann auch eine Hauttransplantation braucht, wie wir es zum Beispiel auch bei AVN gemacht haben. Aber ich muss sagen, ein so ausgeprägtes Bild und schreckliches Ergebnis nach einem Schlangenbiss wie bei AVN habe ich zum Glück selten gesehen.
Ja, das klingt ja alles sehr, sehr intensiv und auch ehrlich gesagt traumatisch. Klar, einerseits für dich und für das Team von Ärzte ohne Grenzen, aber auch vor allem für das 10-jährige Mädchen, also für AVN, muss das doch total traumatisch sein, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also Avienne und ihr Onkel zusammen mit anderen Familienmitgliedern, die waren ja wochenlang bei uns. Also wir haben ständig immer wieder natürlich auch die Rückschritte berichten müssen. Wir müssen wieder aufschneiden und so weiter. Und das Erstaunliche ist eigentlich die Gelassenheit, die sowohl die Angehörigen an den Tag gelegt haben, als auch vor allen Dingen Avienne. Ich meine, Schlangenbisse kommen dort natürlich oft vor, das sehen die praktisch ständig, solche Geschichten. Mhm. Und die Menschen sind vielleicht daran gewöhnt, wie wir an Autounfälle. Ja. Und Avienne, vielleicht zum Glück, konnte damals in ihrem Alter von 10 Jahren die schlimmen Konsequenzen, die das Ganze für ihr Leben bedeutet, noch gar nicht so richtig abschätzen. Aber ich bin mir sicher, das ist ihr jetzt im Laufe der Zeit natürlich auch alles nach und nach bewusst geworden. Die Sache ist, solche Beeinträchtigungen wie der funktionslose Arm bei Avienne, das ist leider nicht selten. Und manchmal kommt es auch zum kompletten Verlust von einem Teil oder einer ganzen Extremität. Man kann sich vorstellen, wenn so ein Schaden vorliegt, eine funktionslose Extremität oder sogar eine Amputation, was es für Auswirkungen hat auf den Lebensunterhalt. Die betroffene Person fällt völlig aus, um irgendwie beizutragen und zusätzlich muss die Person ja oft auch noch versorgt werden und das ist für die ganze Familie natürlich eine dramatische Situation.
Ja, das glaube ich total. Also wenn ich das aber richtig verstanden habe, dann waren die Auswirkungen bei Avienne deshalb so gravierend, weil sie so spät ins Krankenhaus gekommen ist. Ne? Aber wenn man es in ein Krankenhaus schafft, wenn auch spät, dann können Schlangenbisse ja behandelt werden, weil es Gegengifte gibt, richtig?
Theoretisch schon. Praktisch gibt es aber zu wenig Gegengifte und die, die es gibt, sind nicht ausreichend verfügbar. Ja? Und es gibt daher viele Krankenhäuser und Gesundheitsrichtungen, die das einfach nicht verfügbar haben. Woran es liegt? Ganz klar, ist für die Hersteller nicht rentabel. Hatten wir schon ein paar Mal hier im Podcast. Ja? Und auch hier wieder Profitabilität über Gesundheit. Und es sind vor allem Menschen mit wenig Einkommen, die von Vergiftungen durch Schlangenbisse betroffen sind. Mhm. Und das andersrum heißt wieder, dass es kein großes Profitpotenzial gibt, ja, für die Firmen. Das führt dazu, dass viel zu wenig an Gegengiften geforscht wird oder entwickelt werden und auch die Hersteller und die Produktion von Gegengiften weiterhin reduzieren oder komplett einstellen, ja. Und daher sind die Gegengifte, die es gibt, auch noch teurer. Ja, das ist so ein Kreislauf, der wirklich sich gegen die Patientinnen entwickelt. In vielen Ländern wird deshalb auf günstigere, minderwertige Gegengifte zurückgegriffen, die aber dann auch wieder nicht unbedingt wirken. Ja? Und das wiederum führt dazu, dass das Vertrauen der Menschen in Behandlungen gegen Schlangenbisse geringer wird und sie sich traditionellen Heilmethoden zuwenden, die dann aber auch nicht funktionieren meistens. Ja? Und das ist wirklich ein Kreislauf, der wirklich schrecklich ist mit anzusehen. Es sterben wirklich viele Menschen, obwohl es wirkungsstarke Gegengifte gibt, einfach weil sie nicht in die Krankenhäuser kommen oder dann die Gesundheitseinrichtungen diese Mittel nicht zur Verfügung haben.
Das heißt also faktisch, es gibt Forschung, wenn auch zu wenig, und es gibt auch Gegengifte, aber es wird zu wenig davon hergestellt, weil es Menschen betrifft, die wenig Geld haben, und deshalb sterben jährlich über 100.000 Menschen dran.
Absolut, genau, das ist die traurige Wahrheit. Das ist ein ganz praktisches Beispiel vielleicht mal. Es gibt ein Gegengift, das gut verträglich ist und gegen 10 verschiedene Schlangengifte wirkt. Das Gegengift heißt FAV Afrique, ist von der Firma Sanofi und 2014 wurde die Produktion eingestellt, weil es finanziell nicht mehr rentabel war. Kann man sich nicht ausdenken und deshalb ein kleiner Punkt in eigener Sache, um Aktivitäten wie zum Beispiel im Südsudan zu ermöglichen, brauchen wir genug Ressourcen. Und um mal eine Zahl zu nennen, mit einem Wundversorgungskit für ungefähr 34 Euro können wir die Wunden von 10 Patientinnen mit sterilem Material versorgen. Daher möchte ich euch, liebe HörerInnen, bitten, unterstützt die Arbeit von Ärzte ohne Grenzen mit einer Spende. Diese Spende können wir dann in den mehr als 70 Ländern weltweit einsetzen. Möglichkeiten zur Spende findet ihr wie immer auf unserer Webseite unter www.msf.de/spenden und der Link ist natürlich wie immer in den Shownotes.
Ich weiß, dass wir das schon so oft hatten, aber ich finde es jedes Mal immer wieder unfassbar, dass Profite vor Gesundheit gehen. Aber direkt darauf bezogen, Matthias, Ärzte ohne Grenzen hat schon immer ein Gegengift zur Verfügung, oder? Oder wie hast du das erlebt?
Ja, in der Regel in betroffenen Projekten ist es vorhanden, aber auch in den Projekten ist dann oft unser Vorrat begrenzt. Eines der beiden Gegengifte, die wir zum Beispiel bei Ärzte ohne Grenzen benutzen, heißt Echitab. Ich habe bei meiner Arbeit damit eigentlich immer gute Erfahrungen gehabt. Das hat super gewirkt gegen die Schlangengifte, die die Blutgerinnung schädigen oder auch die massiven Schwellungen und das Absterben von Gewebe verursachen. Aber wie ich vorhin schon gesagt hatte, wir wägen auch immer ab, ob der Patient, die Patientin wirklich das Gegengift braucht oder nicht. Das ist einmal das, was ich auch schon erwähnt hatte, dass eben Nebenwirkungen gibt mit schweren allergischen Reaktionen. Aber eben auch, weil wir keinen unbegrenzten Bestand haben an den Mitteln. Es gibt neben den finanziellen Gründen, die schon aufgezählt wurden, dass die Medikamente eben sehr teuer sind, gibt es auch logistische Gründe. Man muss sich vorstellen, das Gegengift muss ja über einen weiten Weg ins Projekt gelangen. Schwierige Wege oft. Zusätzlich müssen manche Gegengifte gekühlt werden, was den Transport dann nochmal zusätzlich schwierig und vor allen Dingen teuer macht. Aber ich war zum Glück noch nie in der Situation, dass wir kein Gegengift hatten, wenn es wirklich notwendig war. Wichtig ist aber auch hier zu erwähnen, dass in unseren Gesundheitsrichtungen generell jede Behandlung kostenlos ist, was unsere Patienten und Patientinnen davor bewahrt, sich zu verschulden, um einfach so eine schwere Erkrankung zu überleben.
Und deshalb sind die Spenden auch so wichtig, um weiterhin das alles gewährleisten zu können. Trotzdem klingt das alles, was du sagst, Matthias, furchtbar und frustrierend. Gibt es denn irgendwas Positives, neue Forschung, neue Entwicklung, vielleicht irgendwas auch in Zusammenarbeit mit den Menschen vor Ort, die sehr viel lokales Wissen haben, was sich über die Jahre angesammelt hat? Hast du irgendeinen Lichtblick für uns?
Klar, also es gibt schon Fortschritte. Die Weltgesundheitsorganisation hat bis Ende 2023 drei neue Gegengifte genehmigt, die für den Einsatz in den Ländern in Afrika empfohlen werden. Und es sind etwa 26 weitere medizinische Produkte für die Region Afrika, östliches Mittelmeer und Südostasien in Vorbereitung und werden von der Weltgesundheitsorganisation gerade geprüft. Aber auch in anderen Bereichen tut sich was. Die Gegengifte sind nämlich nur eine der Herausforderungen in der Behandlung von Schlangen. Wir hatten es gerade auch schon mal gehört, die Identifikation der Tiere ist auch noch so eine Sache. Ne? Wenn wir schneller wüssten, welche Schlange da wirklich zugebissen hat, dann könnte man noch spezieller reagieren und auch eine medizinische Entscheidung besser fällen. Da hat sich in den letzten Jahren etwas getan, und zwar wurde in Zusammenarbeit von verschiedenen Organisationen und auch Universitäten eine KI-gesteuerte App zur Erkennung von Schlangen entwickelt. Ja? Also mal ein sehr positives Beispiel von künstlicher Intelligenz. Und zwar hilft das im Bereich der Diagnose und die Entscheidungsprozesse wirklich zu vereinfachen. Bisher wurden da immer so dicke Ordner gewälzt, ja, wie könnte denn die Schlange ausgesehen haben und beschrieben und vor und zurück und versucht relativ zeitnah und schnell das zu machen. Aber die Bestimmung, haben wir ja vorhin gehört, der Schlange, die da gebissen hat, ist schon echt entscheidend. Und jetzt wurde diese App mit wirklich extrem vielen Bildern von Schlangen gefüttert und ist jetzt wirklich sehr effizient in der Bestimmung von Schlangen. Ja, die Schlangen sind ja auch sehr schlaue Wesen, die passen sich sehr ihrer Umgebung an, sodass sie dann immer öfters anders aussehen. Die können mal aussehen wie ein Stock oder mal eher wie ein Blatt. Und von daher diese große Vielzahl von verschiedenen Möglichkeiten, die zu sehen. Also wir haben da mit meinem Kollegen Dr. Gabriel Akuba gesprochen. Der ist medizinischer Berater für vernachlässigte tropische Krankheiten bei Ärzte ohne Grenzen. Und der war bei der Entwicklung dieser App mit dabei. Die Universität Genf war auch beteiligt. Und er erklärt uns hier mal, warum diese Innovation so hilfreich ist.
Zuvor wurden die Schlangen beschrieben. Zum Beispiel, war sie 2 Meter oder nur 1 Meter lang? War sie auf einem Baum oder im Wasser? Welche Farbe hatte sie? Das war sehr unpräzise. Schlangen tarnen sich auch als Giftschlangen. Hier kommt es leicht zu Verwechslungen. Und genau da setzt die AI Snake App an. Die Anwendung kann sehr präzise feststellen, welcher Schlangenfamilie die Schlange zugeordnet werden kann. Mittlerweile mit einer Trefferquote von 98%. Und wenn man die Schlangenfamilie kennt, weiß man auch, welches Gegengift wirkt. Die KI kann jedes Foto interpretieren, auch wenn es unscharf ist, wenn man nur einen Teil des Schwanzes der Schlange sieht oder nur ein Stück des Kopfes unter einem Stein.
Even if it's a snake, that's you only see the tail in the bush or you just see the head under the rock.
Das ist ja spannend. Und wie könnt ihr denn sehen, ob diese App für eure Arbeit einen Unterschied macht?
Na, zum einen wird das wirklich wissenschaftlich evaluiert, die Universität Genf ist dabei. Und zum anderen fragen wir natürlich auch in unseren Projekten nach. Wir haben zum Beispiel mit unserem Kollegen Noon Makor gesprochen. Er ist Leiter des Teams für die Gesundheitsförderung in Abyei, auch im Südsudan. Und er hat uns geschrieben, welchen Unterschied die App für seine Arbeit und die seines Teams macht.
Der Einsatz der App im Projekt hilft nicht nur bei der Identifizierung von Schlangen, sondern erleichtert dem medizinischen Team auch die Entscheidung über die Behandlung von PatientInnen. Sie kann zum Beispiel zwischen giftigen Schlangen wie der ägyptischen Kobra oder der schwarzen Mamba und harmlosen Schlangen wie der afrikanischen Hausschlange unterscheiden. Das hilft enorm. Denn oft erhalten PatientInnen die falsche Behandlung, weil die Schlange nicht richtig identifiziert wurde. Ein weiterer Teil des Projekts ist auch die Aufklärung über Schlangenbisse. Dazu nutzen wir Radiospots und Informationsveranstaltungen für die betroffenen Gemeinden und organisieren interdisziplinäre Workshops für das Gesundheitspersonal. Dadurch lernen die Menschen, wie sie bei einem Schlangenbiss schnell und richtig reagieren können. Das sehen wir zum Beispiel auch daran, dass mehr Menschen zu uns kommen, um einen Schlangenbiss behandeln zu lassen. Es gibt auch eine Art Botschaftereffekt. Die von uns behandelten PatientInnen kehren in ihre Gemeinden zurück und tragen aktiv dazu bei, das Wissen über Schlangenbisse zu verbessern.
Okay, das klingt erstens sehr interessant und zweitens hat man doch das Gefühl, dass ein bisschen was passiert, was ja schon mal gut ist.
Ja, schon, aber kennst uns ja, es geht alles so ein bisschen zu langsam für uns. Ja, die Weltgesundheitsorganisation hat Vergiftungen durch Schlangenbisse 2017 endlich auf die Liste für vernachlässigte Tropenkrankheiten gesetzt. Und Ärzte ohne Grenzen hatte sich maßgeblich dafür eingesetzt. Diese Liste beinhaltet 21 Krankheiten, die über 1 Milliarde Menschen betreffen und für die Forschung und gleichzeitig Entwicklung von Diagnostika, Impfungen und Medikamente fehlen. Ja? Also die WHO arbeitet jetzt daran, dass für diese 21 Krankheiten zum einen mehr Forschungsgelder zur Verfügung stehen, aber auch mehr Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit da ist. Und Sie hat für die Schlangenbisse eine Strategie erarbeitet, die aufzeigt, wie die Zahl der Todesfälle durch Schlangenbisse bis 2030 halbiert werden kann. Es gab seit 2017 auch noch viele andere Initiativen, aber dieser Fortschritt droht jetzt zusammenzufallen, denn bislang findet sich kein Land, das diese Maßnahmen finanzieren möchte. Sind wir wieder beim Geld. Es geht aber auch um Ausbildung für Behandlungen, es geht um Training, es geht um Erste-Hilfe-Maßnahmen, Transport, überhaupt Gegengifte nachhaltig zu finanzieren. Zudem müssten nationale und regionale Vorräte an effektiven Gegengiften angelegt werden. Die politische aktuelle Situation verschärft diese ohnehin schon großen Herausforderungen, vor allem mit dem Blick auf den Austritt der USA aus der Weltgesundheitsorganisation. Es braucht eine finanziell und politisch starke Weltgesundheitsorganisation, um diese wichtige Arbeit wirklich leisten zu können, auch für Menschen, die von Schlangenbissen betroffen sind. Und auch hierfür setzt sich Ärzte ohne Grenzen ein. Wir sehen hier vor allem die deutsche Bundesregierung in einer wichtigen Rolle, noch mehr Verantwortung für globale Gesundheit zu übernehmen und auch die Weltgesundheitsorganisation ausreichend zu finanzieren. Denn nur wenn ausreichend und qualitativ hochwertige Gegengifte verfügbar sind, können die meisten Todesfälle und gesundheitlichen Folgen, die durch die Vergiftung durch Schlangenbisse entstehen, vermieden werden.
Ja, das ist auch ein Punkt, der mir absolut wichtig ist. Der Großteil der Schlangenbisse betrifft, wie wir ja heute schon oft erwähnt haben, Menschen mit sehr begrenzten finanziellen Mitteln. Und zusätzlich haben die Leute nur zu einem sehr geringen Prozentsatz Zugang zu bezahlbaren oder kostenlosen Gegengiften. Der Südsudan, wie gesagt, ist dafür ein absolut zutreffendes Beispiel, natürlich ein schlimmes Beispiel. Ich weiß auch gar nicht, ob es in den Krankenhäusern, die vom Gesundheitsministerium hier betrieben werden, überhaupt Gegengifte gibt. Und man muss sich vorstellen, das Land ist circa so groß wie Frankreich und mit einer Bevölkerung von 11,5 Millionen. Ärzte ohne Grenzen hat zwar Gegengifte, aber aufs ganze Land bezogen betreiben wir natürlich auch dort nur wenige Kliniken. Und global gesehen ist das natürlich absolut nicht gerecht und eigentlich eine völlig unerträgliche Situation. Und deshalb bin ich echt froh, dass wir heute darüber sprechen, um wenigstens ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf dieses so wichtige Thema lenken zu können.
Ja, genau so ist es. Also ich hatte ehrlich gesagt auch gar keine Ahnung, wie schlimm, fatal und tragisch Schlangenbisse eben sein können. Also jenseits von dem, was man halt so in Funk und Fernsehen so mitbekommt. Und ich werde künftig ganz anders aufhorchen, wenn ich was zu Schlangenbissen höre und finde einmal mehr, das muss ich jetzt mal auch in eure Richtung vor allem sagen, dass die Arbeit von Ärzte ohne Grenzen wirklich unterstützungswert ist. Vielen Dank, lieber Matthias, dass du uns mit in den Südsudan genommen hast und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast.
Total gern. Und vielen Dank für die Gelegenheit, über so ein wichtiges und oft unbekanntes Thema und die riesigen Probleme sprechen zu können.
Ja, auch von mir vielen Dank, lieber Matthias, auch dafür, dass du uns sehr spannend und ausführlich mitgenommen hast. Ich erfahre immer wieder neue Dinge aus dem Arbeitsalltag unserer Kolleginnen vor Ort. Vielen Dank dafür und liebe HörerInnen, bevor ihr jetzt den Podcast ausmacht, möchte ich euch nochmal auf die Möglichkeit für Feedback zu unseren Folgen hinweisen. Schreibt uns bitte gerne unter notaufnahme@ärzte-ohne-grenzen.de. Über Anregungen, Kritik oder Vorschläge zu weiteren Folgen freuen wir uns total. Die Mailadresse packen wir euch der Sicherheit auch nochmal in die Shownotes und nicht vergessen, die nächste Episode der Notaufnahme kommt voraussichtlich Ende Juni.
Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann würden wir uns natürlich auch sehr freuen, wenn ihr ihn in eurer Podcast-App positiv bewertet. Solche Bewertungen helfen uns sehr, neue HörerInnen auf unsere Inhalte aufmerksam zu machen. Und damit ihr unsere nächste Podcast-Folge auf keinen Fall verpasst, folgt uns doch auf Apple Podcasts und Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr Fragen zur Vergiftung durch Schlangenbisse habt oder mit uns diskutieren wollt, schaut doch mal auf dem YouTube-Account von Ärzte ohne Grenzen vorbei. Auch dort könnt ihr unseren Podcast hören und wir sprechen gerne mit euch über Schlangenbisse auch in den Kommentaren. Und wenn ihr mehr über die Arbeit von Ärzte ohne Grenzen erfahren wollt, empfehle ich euch auch sehr den Instagram-Account @ÄrzteOhneGrenzen. Folgt da mal gerne rein und jetzt war es das wirklich von uns. Tschüss, danke Matthias, tschüss Christian.
Danke, tschüss.
Liebe Grüße aus dem Südsudan, ciao.
Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
Redaktion und Projektleitung: Clara Schneider, Andreas Koop und Regina Bischoff. Aufnahmeleitung und Produktion: Christian Konradi. Moderation: Anna Duschime. SprecherIn: Bettina Konradi.